Wir alle haben heute das Vorrecht, bei einer Premiere dabei zu sein. Und zwar hat der Roger Sick seine erste Predigt in der Seetalkirche. Zum Thema Solo Grazia. Das ist der Roger, unser Bassist. Du kannst dich gerade schon mal installieren und ich möchte gerne zum Anfang noch beten mit uns. Vater im Himmel, im Namen von deinem Sohn Jesus Christus, kommen wir zu dir. Und ich möchte dir Danke sagen, dass wir hier dürfen, fröhlich miteinander zusammen sein, bei besten äußeren Bedingungen. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du durch die Lieder auch unsere Herzen froh machst. Ich möchte dir Danke sagen für das grossartige Thema über Gnade, das einzigartige Thema, wo nur um dich gehen kann. Weil du der einzige gnädige Gott bist, den es gibt. Du bist Gnade in Person. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du uns hilfst, durch deinen Geist heute Morgen ein bisschen mehr verstehen von dieser Gnade, dass das unser Herz hineinsinken tut. Herr, tu du das Wunder in unseren Herzen, dass wir neu staunen kommen, dass wir neu begreifen, wer du bist und wer wir sind vor dir. Ich danke dir auf immer von der Roger, dass er bereit ist, zu dem Thema zu uns zu reden. Danke, dass du ihn geführt hast und geleitet hast in den Vorbereitungen und dass du auch jetzt ihn ausrüstest und segnest. Amen. Danke, Roger.
Ja, das ist wirklich Premiere, ich da vorne zu stehen. Also normalerweise spiele ich mache ich Musik da, muss nicht so viel sagen dazu. Der Grund, dass ich da vorne stehe, ist tatsächlich, der Matthias hat mich gefragt, er hat eigentlich mein letztes Jahr schon angefragt, also letztes Mal schon angefragt. Ich habe dann glücklicherweise können, das abwenden. Jetzt dieses Jahr ist es jetzt nicht gegangen. Egal, ich bin jetzt da. Und nein, ich habe mich auch noch gefreut, es ist ja nicht so, dass man das, dass ich da mir nicht gewohnt wäre. Ich bin früher, also ich habe mal ein TDS gemacht, das ist ein theologisches Studium in 4 Jahren, das ist ein Intensivstudium, da habe ich noch am IGW noch 2 Jahre studiert und bin dann als Jugendarbeiter und Jugendpastor unterwegs gewesen. Das ist eigentlich der Grund, dass ich da vorne bin, aber das ist schon wirklich schon lange her. Mit dem Krieg haben wir beim Mittagessen oder beim Morgenessen über das diskutiert, wie viele Jahre das da schon zurück ist. Und es ist wirklich schon ein paar Jahrzehnte zurück. Gut, wegen der Themenauswahl, der Matthias, durchaus, es sind etwa 20 Jahre. Der Matthias hat mich... Matthias hat gesagt, eben, dass in diesem Wochenende geht es um die Solis von der Reformation. Und ich habe mich dafür Solo Grazia ausgewählt. Und zwar der Grund ist, das Thema Gnade von Gott beschäftigt mich eigentlich schon lange. Eigentlich seit ich Christ bin, seit ich mich bekehrt habe, seit ich meinen Sinneswandel in meinem Leben stattgefunden hat. Das ist sicher ein Punkt. Der andere Punkt ist das, ich bin ohne Vater aufgewachsen, der ist gestorben, als ich 2-jährig war. Und so die Beziehung zwischen mir als Kind und meinem Vater ist etwas, was mich immer wieder prägt. Wie sieht das aus? Was kann ich von meinem Vater auch erwarten? Auch von meinem himmlischen Vater. Eine dritte Vorbemerkung, die ich mache, ich will das Thema Gnade deutlich abgrenzen vom Thema Segen oder vom Thema Erbarmen. Weil Segen und Erbarmen, das ist etwas, wo Gott einem Menschen individuell gibt. Ganz individuell. Und das ist bei der Gnade ein bisschen anders. Also einfach, wenn ich davon rede, ist das eine Abgrenzung zu Segen bzw. zum Erbarmen. Und ich tue es in 3 Teile aufteilen. Der erste Teil geht so ein bisschen ein Abriss über Gnade in der Bibel, Alt und Neues Testament. Das ist wirklich Hühnerhosen ein Extrakt, weil Gnade ist einfach ein Riesenthema. Ich mache einfach so die wichtigsten Züge aus meiner Sicht. Dann der zweite Teil ist Gnade bei Luther. Also, was hat Luther für ein Verständnis gehabt, was Gnade ist? Wir haben gestern in diesem kleinen Clip haben wir etwas gehört, weil es ist ja das Jahr der Reformation, wo wir feiern. Und der dritte Punkt ist, Gnade aus meiner Sicht, das Verständnis von uns, so ein im christlichen Kontext. Gnade, Verständnis von der Gnade im christlichen Kontext. Gut, Gnade in der Bibel. Es gibt mehrere Bedeutungen in der Bibel, wo nicht nur in der Bibel gebraucht wird, sondern allgemein im allgemeinen Sprachgebrauch. Und dort wird Gnade zum Beispiel verbunden im Zusammenhang mit Barmherzigkeit, mit Gunst, mit Wohlwollen, mit Wohltat, mit Dank, eine wohlwollende Zuneigung oder wohlgesinnte Zuwendung. Es wird auch gebraucht als im Zusammenhang mit Vergehen, Verzeihen oder Erlassen. Das kann sowohl unter Menschen sein, dass sie sich wohlgesinnt sind und eine Tat entsprechend machen, oder eben auch zwischen Gott und Mensch. Es geht um die Umschreibung bei der Gnade, geht es um die Umschreibung von Umständen, die Wohlbehagen auslöst. Dort ist einem wohl. Dort, wo man Gnade erfährt, dort, wo man Gnade erlebt, ist einem wohl. Das ist so ein bisschen der Grundbegriff, so ein bisschen das Thema oder der Grundbegriff eigentlich auch in der Bibel. Gnade wird immer gegeben. Es ist also nie etwas zum Selbstzweck, sondern Gnade ist immer etwas, das gegeben wird. Gnade ist ausgerichtet aufs Du, nicht aufs Ich. Interessant ist aber, dass in der Bibel der Begriff Gnade sehr selten im Zusammenhang steht mit einer persönlichen Erwählung, also irgendeine eine besondere, unverdiente, erwählende Zuwendung. Das findet man in der Bibel im Zusammenhang mit Gnade eher selten. Ich glaube, wenn es um Gnade geht, ist es irgendwie ein Machtverhältnis oder eine Machtdistanz, man könnte sagen, zwischen einem Starken und einem Schwachen, wo die Distanz überwunden wird. Und zwar der Initiativer, also der die Initiative ergreift, das ist der Starke. Der Starke übernimmt die Initiative und tut die Distanz, die zwischen dem Gnadengeber und dem Gnadenempfänger besteht, dass er die nivelliert. Man ist auf gleicher Augenhöhe mit dem, dass man Gnade erfährt. Hier zwei Beispiele, oder respektive drei Beispiele. Das eine ist uns bekannt, der Christushymnus, Philipper 2, Vers 7. Also dort, wo ich darauf beziehe, ist Vers 7 bis 9. Und zwar dort heisst es ja, dass Gott sich nicht irgendwie besonders gut gefühlt hat. Ich tue es ein bisschen paraphrasieren. Gott hat sich nicht irgendwie super gut gefühlt, sondern hat sich uns Menschen gleich gemacht. Er hat sich erniedrigt, ist uns Menschen gleich geworden, indem dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Und Jesus war Gott gehorsam bis zum Tod. Und Gott hat ihn wieder erhöht und hat ihm besondere Macht gegeben. Also da hat man beides eigentlich. Das Erniedrigen auf gleiche Augenhöhe mit dem Menschen zu kommen und wieder erhöht auf die Ebene von Gott zu kommen. Wenn wir das in unserem Sinn vergleichen, kennen wir das. Ein schreiendes Kind ist irgendwie im Einkaufszentrum orientierungslos am Rumbrüllen. Und das Mami, oder nicht das Mami, sondern eine Frau sieht es, es kann ein Mann sein, egal. Einfach ein Mensch sieht das und geht zu dem Kind. Und in der Regel ist es ja nicht so, dass das Kind, ja, du kleines Kind hast du. Das machen wir ja nicht, sondern wir gehen in die Knie, auf gleiche Augenhöhe, und sagen, wie kann ich dir helfen, wo ist deine Mami? Das ist auf gleiche Augenhöhe. So erlebt das Kind Nähe, Beziehung, letztendlich auch etwas so ein bisschen von dem, was die Bibel mit Gnade meint. Oder das andere Beispiel, ihr seid in einem überfüllten Bus oder im Tram, das kleine Kind hebt sich an euch ein Bein, hat Angst vor so vielen Beinen, die es vor sich sieht, und du nimmst es auf den Arm und ist auf gleicher Augenhöhe. Das ist so ein bisschen der Ausdruck, einfach, dass wir so ein bisschen emotional nachempfinden können, was die Bibel meint mit Gnade. Eben auf gleiche Augen, auf gleicher Augenhöhe können sein. Wenn die Bibel von der Gnade von Gott redet, dann beschreibt sie das in den meisten Fällen als Handeln, als Tätigkeit, als Wirken, nicht irgendwie als Gefühl, sondern Gott ist gnädig, indem er handelt. Oder weil er eben handelt, ist er gnädig. Und interessant ist da, dass Gnade ein Beziehungsbegriff ist. Es geht um einen Mensch. Der Mensch steht im Zentrum. Und durch das, dass die Beziehung verändert wird, hergestellt wird, ein Umfeld geschaffen wird, wo die Beziehung wieder stattfinden kann, tut es einem gut. Also das ist eben das Wohlbehagen, das man nachher hat. Das kennt man ja zum Beispiel in vielen Psalmen, beschreibt Gnade von Gott, wie er gewirkt hat. In erster Linie im Zusammenhang zum Beispiel mit dem, dass er eine Schöpfung gemacht hat, die Welt erschaffen hat. Im Neuen Testament wird die Offenbarung oder Gnade im Zusammenhang mit der Offenbarung oder mit dem Erlösungswerk von Christus in Zusammenhang gebracht. Dort zeigt sich die Gnade von Gott. Also Gnade ist etwas, wo Gott handelt. Gott zeigt seine Gnade, indem er handelt. In der Fleischwerdung zum Beispiel von sich selber. Das Handeln ist nicht exklusiv für eine bestimmte Menschengruppe oder für einzelne Leute bestimmt, sondern Gott hat die ganze Menschheit im Fokus. Also nicht für jemanden, sondern für alle. Und die Menschen müssen nicht irgendwie besondere Voraussetzungen erfüllen, sondern sie gilt für die. Wir werden es dann nachher noch sehen. Interessant ist noch, das ist so ein bisschen Alttestament, gehen wir ins Neue Testament. Interessant ist, dass im Neuen Testament, vor allem in den Evangelien, Gnade extrem selten vorkommt. Es wird nicht über Gnade geredet. Also das Wort Charis kommt eigentlich in den Evangelien, muss ich so sagen, sehr selten vor. Matthäus, Markus kommt es gar nie vor, überhaupt nicht. Beim Lukas kommt es einmal vor, aber dort im Zusammenhang mit Danksagung, im Zusammenhang, wo Jesus da braucht. Ich kann es nicht mehr noch verstehen, weil Jesus ist ja quasi die inkarnierte Gnade von Gott. Und da kann ich es irgendwie noch nachvollziehen, dass in der Evangelie das Wort Charis auch nicht vorkommt. Bei Paulus hingegen ist Gnade ein ganz zentraler Begriff. Er gründet eigentlich seine ganze Theologie, seine ganze Auslegung gründet er auf dem Gnadenbegriff, in dem, dass Jesus, also dass Gott Mensch geworden ist, in dem Christus geschehen. In dem, dass Gott Jesus gestorben ist und du verstanden ist, das ist der Inbegriff von Gnade. Und das kommt bei Paulus sehr, sehr häufig vor. Grundsätzlich ist aber Gnade nicht irgendwie eine Reaktion auf die bußfertige Hinwendung vom Mensch zu Gott, sondern die Hinwendung von Gott zum Mensch. Bevor sich der Sünder zu Gott wendet, ist Gottes Gnade schon da. Ich will das an einem Beispiel illustrieren. Ihr kennt alle Lukas 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das steht im Kontext, also im Umfeld von zwei anderen Geschichten, wo es um Verlorenes geht. Und zwar das verlorene Schaf und der verlorene Drachme. Und die beiden, also die drei Sachen, ich sage mal die drei Sachen, sind verloren gegangen. Und jetzt ist die Frage, wie erleben denn die Gnade? Ich habe jetzt hier einen Zweilieber, zwei Fränkler. Der geht mir abhanden. Aus irgendeinem Grund geht er mir abhanden. Ich habe keine Ahnung, wo der Zweilieber ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das ist irgendjemand. Jetzt geht es um das, dass der kann die Hinwendung von Gott erleben. Was muss der Zweilieber machen? Was kann der machen? Nichts. Der kann überhaupt nichts machen. Das Einzige, was der Zweilieber machen kann, das ist, sich finden zu lassen. Ich bin jetzt am Suchen. Ist irgendjemand da hinten, habe ich das Gefühl. Hast du nicht geklaut? Darfst du noch behalten? Also, nicht Albert, wie heisst er? Albert, eben doch. Albert, darfst du noch behalten? Also die aktive Handlung vom verlorenen Zweilieber ist die, sich finden zu lassen. Und jetzt sagen wir, was ist da gross aktiv dran, wo er sich auch könnte sagen, hey, das habe ich im Fall geschafft. Und ich glaube, das ist etwas, was sich durchzieht durch die ganze Bibel. Dort, wo Gnade von Gott beschrieben wird, geht es um die Hinwendung von Gott zum Mensch. Und das war überhaupt beim verlorenen Sohn genau gleich gewesen, wenn man es durchliest. Im Urtext heisst, der Vater ist eigentlich, es ist im Präsenz. Der Vater war die ganze Zeit da und hat auf den Sohn gewartet. Die ganze Zeit. Nicht erst dann, wo der Sohn kam. Stell mir jetzt vor, der Vater ist irgendwie auf dem Traktor da, oder? Unterwegs und sieht seinen Sohn, stellt den Traktor ab, säckelt auf den Sohn zu und der Sohn kommt dann zu ihm, zum Vater, und der Vater nimmt ihn in die Arme. Das ist nicht so. Der Vater war die ganze Zeit am Warten. Der Vater war die ganze Zeit da. Also, da merkt man etwas. Es ist die Hinwendung von Gott zum Mensch, nicht uns. Es ist nicht unser Werk, sondern es ist das Werk von Gott. Gnade beim Luther Wir haben es gestern gehört, wir feiern 500 Jahre Reformation. Angeblich hat der Luther am 31. Oktober 1517 die 95 Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg genagelt. Das ist im Fall historisch nicht sehr beleidigt, dass das tatsächlich passiert ist. Was aber beleidigt ist, dass er 95 Thesen an Erzbischof Albrecht von Brandenburg, ihr habt irgendwie noch Verwandte he, dort, he, noch Erzbischof, so katholische Fritzen haben die noch in den Dings. In der Verwandtschaft. Das ist beleidigt. Er hat einen Brief geschrieben, 95 Thesen. Und dort ist es nicht um da gegangen, lasst uns eine neue Kirche bauen, sondern es ist um da gegangen, hey, die Tradition in der katholischen, die Tradition von dieser Kirche, die wir drinnen leben, die ist irgendwie falsch. Das stimmt nicht mit dem überein, was ich lese in der Bibel. Solo Gratia ist eines von diesen vier bzw. fünf Solis, die es gibt, die man auf die Reformation zurückschreibt. Gnade, die Schrift, der Glaube, Christus. Und dann gibt es noch Soli Deo Gloria, also allein Gott die Ehre. Sind es vier oder fünf? Egal. Gnade allein ist nicht eine Errungenschaft der Reformation. Sich zu besinnen darauf, dass nur Gnade alleine gilt, ist nicht etwas, das der Luther erfunden hat, sondern das wissen Christen so seit Anfang. Also das ist, dass der Mensch sich selber nicht gerecht sprechen kann, also Werkgerechtigkeit. Das ist etwas, das die frühen Christen schon gewusst haben. Was sich aber verändert hat, also im Verlauf der Kirchengeschichte, Kirchen ist zur Staatskirche geworden, zu einer festen Institution. Und dadurch, dass sie Staatskirche geworden ist, dort ist sie zur Vermittlerin worden vom Heil. Das heisst, der Cyprian von Karthago hat gesagt, extra ecclesiam salus non est. Wer ist Latiner und kann das übersetzen? Das heisst, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Also, das Heil wird gebunden an die Kirche. Die Gnade wird gebunden, das Erfahren von der Gnade wird gebunden an die Kirche und an die kirchlichen Ämter. Der Grund, dass eben auch an die kirchlichen Ämter gebunden ist, Jesus sagt zum Petrus, auf den Fels will ich meine Kirche bauen. Und das ist quasi, in der Abfolge ist der Papst ein Nachfolger gewesen von Petrus und darum auch in einer ganz besonderen Autorität. Und die Kirche ist die Vertreterin von Gott geworden auf dieser Kugel. Also die Kirche tut Gnade vermitteln. Und ich habe keine andere Möglichkeit, zum Gnade erleben, außerhalb der Kirche. Eben, extra Ekklesia. Es gibt keine Möglichkeit. Ich muss also in die Kirche gehen, in die Institution und zu dieser Person gehen, die ausgewählt worden ist, wo mir die Gnade, das Heil, weiter vermitteln. Also ich habe keine andere Möglichkeit, zum Gnade zu erleben, zu erfahren. Eines von diesen vermittelnden Sakramenten, die die Kirche hatte, ist die Beichte. Hast du schon gehört, da heisst, man geht also zu einem Beichtvater, da ist irgendein speziell ausgehorene und besonders befähigte Person von der Kirche, die mir Beichte abnimmt. Und er spricht mir Gnade denn zu. Er spricht mir Vergebung der Sünde zu. Auch da gibt es eine Verbindung zum Neuen Testament. Im Neuen Testament, Johannes 20, Vers 2 heisst, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Das heisst, es besteht die Möglichkeit, dass besonders autorisierte Menschen in der Lage sind, berechtigt sind, Sünden zu vergeben. Okay, ich habe es eigentlich gemacht. Ich gehe beichten, gehe zum Beichtvater, er spricht mir Gnade zu. Und für mich bedeutet das, dass die Gnade wirksam wird, muss ich Reue zeigen. Es muss mir mega leid tun. Ich muss also quasi in mich hineinschauen und Reue zeigen. Das ist das eine. Ein zweiter Punkt ist Bekenntnis, auch die Sünde bekennen. Ein dritter Punkt ist Vorsatz, dass ich es nicht mehr machen will. Und eine Wiedergutmachung. Also, dass ich sage, weil ich so einen Scheiß gemacht habe, ich mache jetzt selbst das und das. Und mit dem ist, bin ich quasi von der Sündenstrafe befreit. Also zu dem können zum Beispiel Gebet gehören oder sozialen Einsatz oder eine Spende. Oder, wie wir es gestern gesehen haben, man kann einen Ablassbrief kaufen. Mit dem Ablassbrief tue ich meine Sündenstrafe, nicht die Sünde. Die Sünde, die ist vergeben. Mit dem, dass Jesus gestorben ist. An dem wird nichts geändert. Also der Ablass ist nicht irgendwie etwas, das die Sündenvergebung tut, ersetzen, sondern die Sündenstrafe. Weil ich etwas Dummes gemacht habe, ich war beichten, habe ich aber trotzdem noch Sündenstrafe. Je nachdem, wie gross die Sünde ist, geht das eine gewisse Zeit. Das heisst, ich kann mit einem Ablassbrief die Zeit der Sündenstrafe verkürzen. Und je nach Höhe, die ich zahle, und je nachdem, wer mein Beichtvater ist, wenn das zum Beispiel der Papst war, dann konnte ich meine Sündenstrafe gänzlich tilgen. Und da gehört ihr, das tönt nach Kohle, oder? Da kann man Geld verdienen. Und es ist tatsächlich so, wie es gestern geheißen hat, dass der Petersdom, der grosse, die Kirche, sagen wir mal so, eben vor allem durch den Ablasshandel finanziert worden ist. Man konnte auch Ablassbriefe Verstorbene kaufen, das heisst, die Zeit im Fegfeuer hat man dann verkürzen können, diesen Leuten. Seit 1562 ist der Ablasshandel oder der Missbrauch des Ablass ist verboten in den katholischen Kirchen. Also man hat gemerkt, irgendwie, das kann es ja nicht sein, dass man die Leute so ausnützt. Aber in diesem Umfeld ist der Luther aufgewachsen. Ihm war klar, Gnade ist gebunden an die Kirche, Gnade ist gebunden an Beichtvater, Gnade ist gebunden an meine Reue, an mein Bekenntnis, an meine Verhaltensänderung und letztendlich auch an das, was ich will, in Kasten rühren will. Also vielleicht Ablasskasten, sagen wir mal so, nicht in Kollektenkasten, das wäre ein anderes Thema. Aber einfach, ich muss für Gnade erfahren, muss ich etwas tun. Und mit seinen 95 Thesen, die er gemacht hat, hat er sich eben gegen genau diesen Handel, gegen das Verständnis der Kirche, hat er sich gewehrt. Er hat gesagt, das kann ja nicht sein. Das ist nicht das, was in der Bibel steht. Der Mensch ist sündig. Das ist etwas, was Luther erlebt hat. Der Mensch ist sündig, egal oder trotzdem, dass ich beichte, trotzdem, dass ich Ablass zahle, trotzdem, dass ich mir einen Vorsatz gemacht habe. Ich erlebe das ja tagtäglich. Ich bin und bleibe sündig. Der Mensch kann vor Gott nicht bestehen. Und das war eine existenzielle Frage für Luther. Wie kann ich als Mensch vor Gott bestehen? Wie kann ich Gott gnädig stimmen, wenn es ja nicht geht durch Einhalten von so kirchlichen Vorschriften? Im Lesen von der Bibel, im Übersetzen von der hebräischen und von der griechischen Bibel, die latinische Bibel, hat Luther als Interpretation angeschaut, hat die nicht als autorisiert angeschaut. Dort hat er gemerkt, der Mensch wird durch Gnade allein gerecht gesprochen, nicht durch die Institution oder durch irgendwie ein Sakrament, Beichte oder irgendeinen Ablassbrief, sondern durch Gnade allein. Für ihn ist das so etwas Zentrales gewesen, dass all seine Lehrschrift, die er gemacht hat, oder seine Artikel, quasi seine habe ich dem gesagt? Zusammenstellung von der christlichen Lehre, die sind gegründet auf dem Artikel von der Rechtfertigung. Der sagt, das heisst, Gott spricht den Sünder um Christi willen gerecht, indem er im Sünder Glauben schafft. Gott spricht den Sünder um Christi willen gerecht, indem er im Sünder Glauben schafft. Das ist Gnade. Und der Mensch muss nichts anderes erleben wie das. In dem zeigt sich die Gnade von Gott. Es braucht keine christliche oder religiöse oder kirchliche Tradition. Es braucht auch kein anderes Evangelium. Weil das Evangelium tut das ausdrücken. Es braucht auch keine andere Schrift. Wir werden es dann morgen hören vom Thomas. Das ist das Zentrum. Wenn du das weisst, dann weisst du alles. Dann genügt das. Sagen Sie so, dann genügt das. Das soll genügen. Ich komme zum letzten Punkt, zwar Verständnis von der Gnade heute. Ich erlebe immer wieder, dass gesagt wird, und das denke ich, das ist auch richtig, aber es besteht eine Gefahr in dem. Was meine ich? Gnade kann der Mensch auch heute erleben. Es braucht aber die Hinwendung vom Mensch zu Gott. Weil sich der Mensch Gott zuwendet, erlebt er Gottes Gnade. Erst wenn sich der Mensch Gott zuwendet, erweist sich ihm Gott als gnädig. Das Gnadenwerk von Gott wird letztlich eine Reaktion oder ein Erfolg vom Handeln vom Mensch. Und ich denke mir, da passiert eine Verschiebung, was die Aktion anbelangt. Der Mensch macht etwas und Gott handelt darauf gnädig. Das gnädige Handeln von Gott ist also eine Reaktion auf das menschliche Handeln. Und das ist letztendlich Werkgerechtigkeit. Und da sind wir sehr stark drinnen verhaftet. Ich glaube, das ist etwas, was uns sehr stark prägt. Wir müssen etwas machen, für das Gott uns gnädig ist. Das ist aber nicht so. Das ist nicht biblisch. Das steht nicht in der Bibel. Gottes Gnade ist unabhängig von deinem Handeln da. Gott ist gnädig, unabhängig von deinem Handeln. Ich denke an den Zweilieber. Was ist die aktive Tätigkeit von dem Zweilieber? Der kann nichts Aktives machen, kann sich nicht zu Gott hinwenden, sondern das Einzige, was er machen kann, ist, sich finden zu lassen. Sich finden lassen, das ist passiv, nicht aktiv. Ein zweiter Punkt, wo ich glaube, und das ist mir eingefahren, ich bin am Morgen, ist noch nicht lange her, bin ich verwacht und habe mega gut geschlafen. Super gut. Und hat Gott so gedankt, danke Gott, bist du so gnädig, danke Herr, bist du gnädig, dass ich so gut schlafen konnte. Und dann ist mir so eingefahren und dachte, hey, was habe ich für eine, ich sage es wirklich ein bisschen hart, was habe ich für eine pervertierte Meinung von der Gnade von Gott? Dass ich meine, Gott ist gnädig, dass ich so gut schlafen konnte. Gnade wird verstanden als unverdientes Wirken an mir selber. Gott meint es gut mit mir und erweist seine Gnade an mir. Gott ist gnädig, weil es mir so gut geht. Die positiven Umstände, mein wohlwollendes Umfeld oder mein wohltuendes Umfeld, weil ich keinen Mangel leide, sind letztlich ein Zeichen und Ausdruck von der Gnade von Gott. Gnade zeigt sich im Leben, dass es mir so gut geht, wo ich ja nichts dafür kann. Ich bin ja in der Schweiz aufgewachsen, in einem Land, wo man wirklich quasi Milch und Honig fließt, wo es gut geht. Friedlichen Umfeld, sozialem, wirtschaftlichen Wohlstand. Und das ist Zeichen, Ausdruck von der Gnade von Gott. Hey, aber wie muss sich jemand fühlen, der in Somalia auf die Welt gekommen ist, der nicht in dem Umfeld aufgewachsen ist wie wir hier? Was muss denn der für ein Gefühl haben, was Gnade von Gott ist? Ist es tatsächlich so, dass Gnade von Gott ein Zeichen oder unser Wohlstand, dein Wohlstand, dass dir gut geht, ein Zeichen ist von der Gnade von Gott? Und da schliesse ich mir genau rein. Ich bin ja auch im Nest gelegen und gesagt, Gott, bist du mir gnädig, dass ich so gut gepfuset habe. Also, ich will mich da nicht irgendwie, ich bin nicht irgendwie anders. Interessant finde ich das Missverhältnis, das herrscht auf dieser Welt, das ist nicht irgendwie ein Gotteswerk. Das Missverhältnis, das wir haben auf dieser Kugel, ist unser Werk. Dass uns so gut geht, im Verhältnis zu anderen, was mega schlecht geht, das ist nicht irgendwie Gotteswerk, sondern das ist Menschenwerk. Und das ist schon die Frage. Was tun wir eigentlich hier anbeten oder Danke sagen dafür? Was macht dich so sicher, dass dein Wohlstand ein Zeichen ist von Gottes Gnade? Ist nicht das Lob auf unseren Wohlstand letztlich das Lob auf das Werk von uns Menschen? Wenn ich den Zusammenhang sehe zwischen meinem Wohlfühlen und der Gnade, reduziere ich das gnädige Handeln von Gott auf meine persönlich-individualistische Wohlfühloase. Und auch diese Interpretation ist nicht biblisch. So etwas findet man nicht in der Bibel. Das ist nicht irgendetwas, das biblisch ist. Wie vermessen ist das, zu meinen, dass Gottes gnädiges Handeln Ausdruck ist auf mein Wohlbefinden? Oder mein Wohlbefinden ist ein Ausdruck von Gottes gnädigem Handeln. Was für ein Bild hätte ich von Gott, von Gottes Gnade, wenn ich ab morgen nicht mehr Einfamilienhausbesitzer wäre, sondern in einer einfachen Sozialwohnung im Ausländerquartier würde hausen? Was für ein Bild von Gott hätte ich von seiner Gnade, wenn meine Kinder ab morgen alle würden abstürzen, in der Drogenszene landen? Was für ein Bild von Gott hätte ich von seiner Gnade, wenn ich meine Frau ab morgen würde sagen, ab morgen wollte ich es ohne dich versuchen? Was für ein Bild hätte ich von der Gnade von Gott? Oder was für ein Bild von der Gnade hättest du, wenn morgen die Chef, morgen vielleicht nicht, aber am Montag, die Chef würde sagen, du bist arbeitslos, wir brauchen dich nicht mehr. Meinen wir tatsächlich, dass Gott dafür verantwortlich ist, dass die Temperatur in meinem Whirlpool immer schön auf 38 oder 39 Grad eingestellt ist, alle Sprudeldüsen funktionieren und das Güppli noch kalt gestellt ist? Weil es so gut geht, stehen wir in der Gefahr, die Umstände, die wohltuenden Umstände zu unserem Gott zu erheben. Zu dem erheben, wo wir das Gefühl haben, das gibt es da, wo wir brauchen, wo uns gut tut. Und das ist moderner Götzendienst. Hey Leute, wie krank ist das? Der Ronaldo, Fußballer, der verdient währenddem, dass er eine Stunde schläft über Mittag, das Mittagspäuschen macht, verdient so viel wie Leute hier innen in ihrem ganzen Jahr. Wie krank ist das? Und das ist in Europa. Und wenn man das noch vergleicht auf die ganze Welt, das ist ein mega weisses Verhältnis. Also damit wollte ich sagen, unser Wohlstand, wo wir drinnen leben, einfach wenn man das vergleicht auf die ganze Welt, das muss ich glaube ich, schon ein bisschen nachdenklich stimmen. Und dass wir dann noch sagen, Gott ist gnädig. Ich glaube, nicht nur sonst hat Jesus gesagt, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemand das Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Die Gnade von Gott ist unabhängig von unserem Wohlstand, unabhängig von deinem Wohlfühlindex. Gnade ist ganz eine andere Dimension. Es geht nicht um Wohlfühlen, sondern es geht um Beziehung. Gnade will die Beziehung wiederherstellen, will ein Umfeld schaffen, wo Beziehung wieder funktionieren kann. Und das gibt einem Seelenfrieden. Ich glaube, für uns ist das manchmal recht schwierig, uns einfach auch wieder als Sünder zu sehen, als diejenigen zu sehen, die nicht können bestehen vor Gott, die Gott nichts können vorweisen können, weil uns geht es so hure gut. Wir brauchen Gott fast nicht, weil es geht uns so gut. Manchmal habe ich das Gefühl, wir können wie an Jesus, der an Todesqualen an dem Kreuz hängt, vorbeilaufen und denken, was ist das für grusiges Zeug da? Was bringt mir das? Und mich das vielleicht sogar ein bisschen irritiert in meiner persönlichen, meinem Wohlbefinden. Ich möchte so wie uns Mut machen, uns wieder auf die Brust schlagen und wie der Sünder einstimmen in den Ausdruck, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und interessant ist, der das gesagt hat, war ein Zöllner. Einer, der bedacht war auf Wohlstand. Dem ist es gut gegangen im Vergleich zu den anderen. Der sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Oder dass wir den Rechtfertigungsartikel vom Luther uns wieder einfach tief ins Herz reinbrennen. Gott spricht mich, dich, Sünder, um Christi willen gerecht, indem er in mir Sünder Glauben schafft. Ich glaube, so wird Gottes Heilswerk verherrlicht, so wird das Evangelium von Christus wirksam und ich glaube, so finden wir auch unseren Seelenfrieden. Ich tue noch beten. Gott, Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist, ich will dir Danke sagen, für dass du der Gnädig bist, dass du der bist, der handelt, dass du der bist, der handelt, bevor ich irgendetwas tun kann, bevor ich dir irgendetwas vorweisen kann. Danke hast du Beziehung im Fokus. Wir sind dir so wichtig. Du willst unser mit dem, dass du die Beziehung wieder aufrechterhalten oder wieder möglich ist, dass es das gut tut. Herr, und dass soll uns einfach auch in unserem Alltag, in dem, wo wir sind und wie wir uns geben, das soll unser Sein auch prägen. Nicht das Wahren von irgendwelchen Fassaden, sondern einfach zu wissen, letztendlich können wir dir nichts vorweisen, wo uns irgendeiner Weise könnte gerecht sprechen oder gut dich gut sinnen, sondern dass wir auf deine Gnade angewiesen sind. Hey, lass uns die Gesinnung einfach tief in uns hinein Frucht werden, aufgehen, dass wir auch eben von innen aus auch können, befreit sein und auch die Gnade auch weitertragen. Amen.